Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für dich mit Nico Backspin. Heute ist die Moderatorin und Schauspielerin Gülşen Kams zu Gast. Die ehemalige Viva-Moderatorin hatte ihren ersten Kontakt zu Rap mit dem Wu-Tang Clan, hat alle Styles von früher mitgenommen und Hip-Hop als ihre Lebensphilosophie gesehen. Der Job bei Viva war Liebe auf den ersten Blick und sie gilt bis heute als ein wichtiger Bestandteil der Szene. Warum Tupac wegweisend war und ihr Beruf eigentlich aus Versehen passiert ist, erfahrt ihr in der Folge. Viel Spaß!
Gülşen, schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung.
Was ist Rap für dich?
Oh, das muss ja jetzt kurz werden, ne?
Also, du kannst auch lang. Wir haben Zeit. Ich hab nichts vor sonst.
Also, ja, also ich sag mal, Rap ist so wie alles Schöne im Leben. Es ist sowas wie Schokolade. Es ist ohne möglich zu leben und zu überleben, aber mit ist es schon schöner.
Das ist schön formuliert. Denn, also ich bin sehr gespannt darauf heute, was du mir, wir haben ja so ein bisschen Fragenkatalog und Ideen, was wir von unseren Gästen wissen wollen, was du mir dazu erzählen kannst. Denn du bist ja als Gesicht eines Senders, mit dem ich ja auch groß geworden bin und mit dem ich auch viel Zeit verbracht habe, ja in einer gesamten Musikwelt unterwegs gewesen. Und da war natürlich auch Rap immer Thema. Ja. Aber ich möchte von jedem Gast immer wissen, was war denn so der First Contact? Also wann hast du das allererste Mal mit Rap zu tun gehabt? Waren das während dieser Arbeit oder schon vorher als Fan?
Also ich muss sagen, vorher als Fan kann ich absolut unterstreichen, weil ich bin ja jetzt knapp über 18. Also nein, ich bin 82er Jahrgang, ich bin jetzt 41. Und als ich so ein Kind, Teenager wurde, so in den 90ern, Anfang 90er, Mitte 90er, da gab es eigentlich nur Hip-Hop, Rap, R&B, es gab nichts anderes. So, man musste das gut finden, das hören. Dann gab es natürlich noch Techno, aber das waren dann die man so angeguckt hat, so what? Und es war dazwischen gar nichts. Es war wirklich einfach die Kleidung, der Stil, die Atmosphäre, alles drehte sich um diese Musikkultur. Und ich muss sagen, ich hatte Glück, dass es mir geschmeckt hat. Also es hat mir gefallen. Ich hätte aber wahrscheinlich auch, wenn es mir nicht gefallen hätte, gesagt, ja, finde ich gut, ich bin dabei. Weil es war wirklich nichts anderes möglich. Weil vielleicht kannst du das bestätigen, so Anfang der 90er, Mitte 90er bis zu den 2000ern war Rap einfach riesengroß. Es ist immer noch groß, aber das war so die, ich würde sagen, so die Peak-Zeit.
Wo warst du denn da? Also wo bist du groß geboren? In Lübeck geboren, ne? Aber wo bist du groß geboren?
Ja, tatsächlich, ich bin in Lübeck geboren und ich bin dann in Travemünde aufgewachsen und der erste Kontakt mit so klassischer Rapmusik kam über meinen besten Kumpel aus dem Freundeskreis, der hat mir eine MC gegeben, eine Musikkassette.
Ja, vom die Älteren werden sich erinnern. Ja.
Oha! Wu-Tang Clan, das war so mein erster Kontakt und da wurde alles rauf und runter gehört und ich fand das von Anhieb einfach so gut. Ich habe natürlich auch nur ein Drittel verstanden, um was es da ging. Also Cream war für mich Sahne. Natürlich war das keine Sahne, es ging um Kohle und es ging um andere Dinge. Das hat sich aber später alles so rauskristallisiert und das war einfach das Ding und jeder hat es gehört, jeder hat die Kleidung getragen. Es war einfach ganz normal, so ein Teil davon zu sein. Also wenn ich so Bilder angucke, wie ich angezogen war, eigentlich wie ein kleiner Junge.
Erzähl mir, jetzt wird's spannend. So, was hast du gedacht? Baggy Jeans, großer Kapuzenpullover, ja. Cap?
Die Klamotten waren absolut Baggy Jeans, DC-Schuhe, weiß ich, Pullover, FUBU, South Pole. Alles mittendrin. Was so in diese Richtung, Helly Hansen, dicke Daunenjacke, also dann eine, wie nennt man die, Cappies, die hier ein Loch haben, mir fällt der Name jetzt nicht ein, so eine Sonnenschirmmütze.
Ach, von, diese Wieso-Dinger, ja, krass.
Ja. Ja, also so sah ich aus, dann ein Pullover und darunter ein Poloshirt, was man so rausgezogen hat, aber das war so ein bisschen auch norddeutscher Style, sage ich mal, das hat sich dann mit dem Hip-Hop-Style gemischt und das Witzige war, dass mein Vater damals immer meinte, Gülşen, du siehst super aus, das ist ein ganz toller Style, wunderbar. Klasse. Und meine Mutter meinte immer zu mir, Kind, kleide dich auch ein bisschen femininer und weiblicher. Du siehst aus wie ein, von hinten siehst du aus wie ein Junge. Also man kann überhaupt nicht erkennen, was du bist. Und du bist doch ein Mädchen und du bist doch so, hast eine schöne Figur und zeig das doch. Ich so, nee, Mama, das ist überhaupt nicht richtig heutzutage. So macht man das nicht. Und mein Vater hat mir im Nachhinein erklärt, der hat das damals so unterstützt und supportet mit den ganzen Klamotten und diesen weiten, mit den weiten Pullovern und Hängehosen, also Baggy Jeans, weil er meinte, er fand das als Vater einfach sicherer, dass die Tochter so rumgelaufen ist, anstatt wie die anderen Mädels, dann total sexy. Es war total berechnend von dem, aber so nachher irgendwie süß.
Ja, voll. Also das kann ich ehrlicherweise, wenn ich mir vorstelle, so Vater von einem Mädchen zu sein, kann ich voll nachvollziehen, dass man wahrscheinlich dann glücklicher ist. Auch, total. Und der hat ja wahrscheinlich trotzdem keine Ahnung gehabt, was du da hörst oder was für eine Kultur das ist oder was für Texte das sind, ne?
Überhaupt nicht. Ich meine, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, das ist ja alles, das ist ja sexistisch, diskriminierend. Das geht ja alles komplett über und unter die Gürtellinie. Ich glaube, heutzutage würde man sogar einige Sachen gar nicht mehr im Fernsehen oder in öffentlichen Medien zeigen können, weil wir da sehr sensibilisiert sind auf alles und es ja wirklich dreimal überlegt wird, kann man das heutzutage so sagen? Das war natürlich auch ganz schön, wenn man ehrlich ist, dass man darüber nicht so viel nachdenken musste. Was hat man wie gesagt? Man hat oft auch gar nicht darüber nachgedacht. Natürlich, man hat vielleicht auch Menschen damit verletzt oder ist denen auf den Schlips getreten. Aber wenn ich auch zum Beispiel an Moderationen bei Viva von früher denke, die hat kein Mensch abgenommen. Wir haben das gemacht, wie wir wollten. Wir haben gesagt, was wir wollten. Ganz viel davon könnte man heute gar nicht mehr zeigen.
Ja, wahrscheinlich ja, ne?
Ja.
Es ist eine Ruhezeit von Hip-Hop, es ist eine Ruhezeit, wo auch, und das finde ich ganz interessant, was du am Anfang gesagt hast, es bei dir allgegenwärtig war. Es ist ja aber auch eine Zeit, in der es bei anderen vielleicht, also ich war schon so ein bisschen alleine auf weiter Flur, ich hatte nicht so viele Leute um mich rum. Hattest du viele Freunde, die Hip-Hop gehört haben? Also war es wirklich auf dem Schulhof oder wo du auch immer abgehangen hast, das Nonplusultra?
Witzigerweise schon, also oder ich habe mir die Gruppe so ausgesucht, dass ich in einer Gruppe mich da wohlgefühlt habe, die Rap und Hip-Hop gehört haben. Und es war wirklich alles so, ich sag mal, die Grundbasis war tatsächlich der Wu-Tang Clan und dann wurde drumherum gebaut mit Busta Rhymes, Tupac Shakur, Outkast, auch damals, was Outkast früher für Musik gemacht hat, heute auch alles super und sensationell, aber das ist heute oder seit 10, 20 Jahren ist das für mich Pop und davor, als wir noch klein waren, war das so richtig, das war so richtig Hip-Hop und Rap und das war einfach ganz anders. Das war eine ganz andere Version. Die haben ja damals angefangen und wenn ich jetzt so an Adlians zum Beispiel denke, ne, das ist doch einfach eins der geilsten Lieder überhaupt.
Ich glaube, das Schöne an dieser Zeit ist gewesen, weil wir alle, und ich gehöre auch so ein bisschen in diese Generation mit hinein, etwas neu entdecken konnten auch also, du ja gar nicht wusstest, was da an für eine Welt da, also quasi sich da draußen groß aufgemacht hat. Und dadurch ist dann ja auch Deutschrap erst im Prinzip hier größer geworden. Und du sagst ja, US-Rap ist dein Startpunkt, ne? War es genau so? Also hast du dann auch mehr US-Rap wahrgenommen? Hast du dann die ersten Deutschrap-Schritte wahrgenommen? Wie war das bei dir und deinem Freundeskreis?
Also es war wirklich alles eher international, muss ich sagen. Also zu 90% wahrscheinlich war es echt international, weil ich glaube, auch als Teenager war es für dich einfach so, die große Tür in die internationale Welt, das war einfach so der Blick nach Amerika. Man hatte einfach kein Social Media oder Facebook oder es gab einfach das Internet nicht. Man hatte euch, man hatte das Magazin, man hatte auch die Bravo, muss man ehrlich sagen.
Aber du hast Backspin gelesen?
Ich habe es tatsächlich immer wieder irgendwo liegen gehabt und habe reingeguckt, aber ich war jetzt
überragend.
Nicht der wirklich das immer sich geholt hat, aber die Jungs, sage ich mal, aus der Clique, hatten das immer auf dem Tisch liegen.
Das heißt, du bist wirklich von Anbeginn mit der Backspin in Kontakt. Das ist ja überragend.
Ich bin so ein Urgestein. Und das, guck mal, mit Anfang 20, das ist fast gar nicht möglich, aber nein, Spaß. Aber das ist verrückt. Wenn ich überlege, das ist alles so 20 oder 25 Jahre her, das kann ich gar nicht glauben, wie schnell das einfach alles passiert ist. Ne? Aber, und guck mal, das Ding ist einfach, die guten Sachen überleben. Gute Musik überlebt. Gute Themen, gute Magazine, gute Podcasts oder wie auch immer man das dann zusammenfasst. Die Dinge, die einfach gut gemacht sind mit Liebe und Herz und Leute emotional berühren, werden einfach immer da sein.
Es freut mich, danke. Ich nehme das Lob gerne an. So. Ja. Ich bin immer noch da. Der Bart wird immer grauer. So. Ich kann kein Alter verschenken. Aber ich will zurück zu dir, denn deine Geschichte ist die mich heute interessiert. Und ich bin jetzt schon ziemlich hyped auf das, was vielleicht alles noch bei rauskommt. Die junge Gülşan, die hatte dann ja offensichtlich eine ganz coole Clique um sich rum, die alle Bock hatten da drauf, ne?
Ja.
Hast du auch irgendwann so für dich, das ist immer eine Frage, die ich Leuten gerne stelle, hast du es auch als Kultur kapiert? war's nur Mucke und waren es coole Leute oder hast du irgendwann kapiert, okay, da gibt's irgendwie noch mehr?
Ja.
Und geht mir jetzt nicht unbedingt nur, aber natürlich Graffiti und Breakdance und so, aber vor allen Dingen ist es Movement, es geht wirklich um mehr als einfach nur Musik.
Tatsächlich, witzigerweise, ich weiß nicht, ob es unbewusst war oder weil es einfach so einen Spaß gemacht hat oder so eine neue Welt war oder mich einfach so gecatcht hat. Es hat sich fast alles so drumherum gedreht. Also wir waren auch wirklich auf Partys, wo nur, man nannte es damals einfach, ich darf es vielleicht sagen, man nannte es einfach Black Music. Es waren solche Partys und nur auf diesen Partys waren wir unterwegs. Dann hat man sich getroffen auf in Skaterparks. Dann gab es irgendein Event, wo zum Beispiel, wie du schon sagst, es ein Element Breakdance war oder andere Dinge. Dann ist man zum Basketball gegangen. Also bei mir war es wirklich gar nicht so, dass ich da nur so mitgelaufen bin. Es war, das denkt man gar nicht, wenn man mich heute so sieht, aber das war einfach ein fester Bestandteil meiner Jugend, meiner Teenagerzeit und ich war da richtig drin und ich habe das als Lebensphilosophie und als eine ganz besondere Atmosphäre verstanden und mich als Teil dieser Bewegung gesehen.
Ey, aber ich finde es total überragend, weil du hast vollkommen recht. Wenn man heute so ein bisschen drauf blickt, du bist natürlich irgendwie gefühlt weit weg davon. Man wird natürlich auch ein bisschen älter. Aber, und da werden wir gleich auf den Weg zu kommen, natürlich ist dein beruflicher Werdegang irgendwann, also du hast ja dich für etwas entschieden. Und ich würde jetzt schon behaupten, mit dem, was du mir jetzt erzählt hast, mit dem Wissen, wie du früher da aufgetreten bist, dass da auch Haltung dadurch entstanden ist, was du vorher aus der Mucke und von den Leuten gelernt hast. Weißt du? Also ich habe das Gefühl, dass das Selbstbewusstsein daher gekommen ist.
Du, ich meine, es ist ja wirklich so, letztendlich Jugendliche machen ja nicht umsonst Sport im Verein oder schließen sich guten Glaubensgemeinschaften oder einer guten Idee an. Es ist ja letztendlich so, dass man in einer Community, die außerhalb der Familie und Geschwister stattfindet, einfach auch sich positioniert, wächst, einfach sich in einer Gruppe integrieren kann, sich behauptet oder sich mal unterordnet. Das ist ja einfach so, letztendlich gehört das zum normalen sozialen Leben dazu. Und es kann wirklich sein, dass es vielleicht mich auf eine sehr positive Art und Weise so unterstützt hat und mich auch bei Viva weitergebracht hat. Also ich habe mich ja auch bei Viva wirklich von Tag 1, das war total witzig. Also alle Moderatoren zu der Zeit und alle, die es heute noch gibt oder damals gab, die aus diesem Sender da rausgehopst sind, ne, das sind wirklich alles coole Leute und sind gute Entertainer, gute Moderatoren. Ich muss sagen, als ich zum Sender gekommen bin, war das wie so Liebe auf den ersten Blick. Wir sind wie so ein, das war so eine Symbiose, die gab es einfach so nicht. Viva und Özcan war so eins. Also das war ganz verrückt zu erklären. Wir haben uns gesehen, also ich bin natürlich da beim Sender aufgeschlagen. Und das war so, boom, wir gehören zusammen. Und das hat man einfach, glaube ich, gemerkt. Und alles, was mit Liebe und Herzblut gemacht wird, also ich habe immer sehr gerne moderiert und mache es auch heute noch. Natürlich ist es einfach damals was ganz anderes gewesen, auch diese Zeit bei Viva, dieses irre, chaotische Viva. Also ich habe teilweise meine Sendungen selber abgenommen, weil der Aufnahmeleiter nicht da war. Dann war die Maske, hatten die untereinander Stress und dann musste ich mich selber schminken. Dann war die Stylistin nicht da. Also man hat fast alles auch selber gemacht. Es gab Tage, die einfach so irre waren, dass einem das heutzutage gar keiner glauben wird, dass man sowas gesendet hat. Und es war aber wirklich ein so liebevolles, chaotisches Umfeld, dass wir auch daran alle gewachsen sind.
Ich finde, das klingt alles sehr nach Hip-Hop, wie das Ganze entstanden ist.
Absolut, oder?
Ja, ich auch als ich die Doku geguckt habe, habe ich auch das Gefühl gehabt, ich mag die Attitude, die da drin steckt und die Art und Weise, wie die Leute das gemacht haben. Jetzt
wie hat dir die Doku gefallen über Viva? Ich meine, die 30 Jahre Doku, die haben echt ein paar Menschen gesehen, hätte ich gar nicht erwartet, dass das so viele Leute schauen.
Ey, das ist einen richtigen Einschlag gehabt, ne? Und ich glaube, das liegt daran, weil es ein entscheidender Teil der Popkultur ist.
So. Ja.
Das kannst du nicht von der Hand weisen. Und ich glaube, dieser Pioniergeist, der da drin steckte, das eben nicht ganz glatte, sondern das total chaotische. Und auch die einzelnen Persönlichkeiten, genau wie du es beschreibst. Ich war überrascht nochmal wieder darüber, ach krass, die war ja auch, der war ja auch da und so.
Ich auch selber. Man vergisst es einfach so. Wir könnten jetzt 10, 20 Namen nennen aus der Entertainment-Branche, die alle aus dem Hause Viva geschliffen wurden quasi.
Das ist auf jeden Fall total krass. Und ja, du hast recht, ich würde für meinen Teil behaupten, dass diese Kultur und das, was ich mache, ich habe das ja auch nie gelernt, mir aber auch beigebracht hat, wie ich mich präsentiere. So. Und ich bin felsenfest der Überzeugung, dass dir das auch das ein bisschen das beigebracht, wie du dich präsentierst. War das denn aber auch der Wunsch und das Ziel oder hast du aus der Kultur, also ich muss diese Frage immer Leuten stellen,
ja.
Wolltest du Teil der Kultur sein? Wolltest du irgendwann anfangen zu rappen, zu malen, zu tanzen, Musik zu machen?
Nein.
Irgendwas dieser Art?
Gar nicht, das ist ja das Verrückte. Gar nicht. Deswegen verstehe ich auch nicht, wie ich da gelandet bin, wo ich gelandet bin. Ich verstehe es wirklich bis heute nicht. Also die Kurzwelle, also auch in der Schulzeit, ne, wenn man überlegt, was für ein Kind man war oder was für ein Jugendlicher, wenn ich ein Referat halten musste oder vorne an die Tafel, ich habe es gemacht, aber ich habe mich nie dafür gemeldet oder ich wollte nie im Mittelpunkt stehen oder habe mich für irgendeine Rede aufgeopfert oder so. Ich so, nein, um Gottes Willen. Ich mache alles gerne im Hintergrund, aber kannst du das nicht bitte der Klasse präsentieren? Ich war einfach, also ich bin auch heute noch ein ruhiger Mensch, finde ich, also ein ruhiger Typ. Natürlich ist das ein Teil meiner Persönlichkeit. Auch ein großer Teil ist anscheinend und offensichtlich ein Zirkuspferd, das dann doch gerne auf der Bühne steht. Das wusste ich aber überhaupt nicht. Das war mir überhaupt nicht klar, bis ich dann die Kurzgeschichte, wie ich dann überhaupt auf die Idee gekommen beziehungsweise zu mir gekommen ist, dass ich die Abi-Rede aus Versehen halten musste, weil derjenige beziehungsweise diejenige ausgefallen ist und ich wurde dann ja raufgeschubst, dann wurden mir die Zettel in die Hand gegeben und dann hieß es ja, dann mach mal. Ich so, wie bitte? So kam das Ganze, dass ich zum ersten Mal bewusst auf einer Bühne stand und vor Leuten gesprochen habe und da habe ich dann gemerkt, so schlimm, wie du das immer... Ja, wie du das für dich verinnerlicht hast, ist es ja gar nicht, vor Leuten zu sprechen. Da passiert ja gar nichts Schreckliches. Und eigentlich ist es ja sogar schön, wenn du für eine gewisse Zeit Menschen in eine schöne Welt entführen kannst, mit den Lachen, Weinen, Sprechen, einfach emotional zusammen so ein Ride haben. Ich so, krass, das hätte ich überhaupt nicht gedacht. Aber das war so der Moment, wo ich gemerkt habe, wow, das ist ja toll. Und dann war es auch wieder weg. Und ja, am Ende des Tages hat meine Schwester mich zu einem Casting geschickt. Und das war das einzige Casting in meinem Leben. Es war Viva.
Und ja, im Zweifel nicht die schlechteste Entscheidung wahrscheinlich für deinen Lebensweg. Aber wolltest du vorher nie Rapperin werden?
Nee.
Hast du nicht mal irgendwie mit Freunden in irgendeinem Keller, in irgendeinem Jugendzimmer was aufgezeichnet?
Ja, das ist lustig. Das haben ja total viele gemacht. Und ich mache hier doppelt schwören, das ist mir nie in den Sinn gekommen, weil das war dann auch wiederum auf der anderen Seite, auch wenn ich mich als Teil dieser Kultur gefühlt habe und das wirklich gelebt und geliebt habe, war dann der letzte Schritt für mich dann, der Star zu sein oder der Mensch, der auf der Bühne steht, so weit weg. Das war in Amerika, das war L.A. oder die Ostküste oder Westküste. Auf jeden Fall war das nicht Travemünde. Ich so, nee, das hat mit mir überhaupt nichts zu tun. Ich bleib ganz seriös hier auf der Schule, ich mache meine Hausaufgaben, ich muss die guten Noten nach Hause bringen, weil sonst sind die Eltern gestresst. So, und danach werde ich studieren. Das war ganz klar, da gab es nichts dazwischen für mich.
Für ja, mich richtig.
Ja, total heftig. Ich verstehe mein Leben auch nicht, wie das passieren konnte. Wie oft bin ich falsch abgebogen, ne? Und dann bei Viva gelandet.
Aber du kannst dich, glaube ich, nicht beklagen, was das angeht.
Nein, gar nicht. Aber so ist das Leben ja immer. Man hat einen Plan, man hat ein Ziel und einen Wunsch. Und ich kenne ganz wenig Menschen, die mir sagen, ja, genau so und so und so und so ist mein Leben verlaufen. Ich habe mir ganz viele Pläne, Träume, Wünsche zurechtgelegt und alles ist komplett anders gekommen, wie ich es geplant habe. Alles.
Und das ist wahrscheinlich das Beste, was einem passieren kann. Und ich glaube ja auch, dass das, was man vielleicht, also ich persönlich, hab natürlich dadurch, dass Hip-Hop mir als Spielplatz gegeben hat, ja auch bis heute so viel Kreativität, von der ich noch nicht genau weiß, wo ich in 2 Jahren stehe und ich mich ein bisschen überraschen lasse, aber mich auch treiben lasse und glücklich darüber, dass diese Vielfalt es gibt. Und dieser Soundtrack
dazu.
Ja, aber dieser Soundtrack, diese Musik, die sorgt natürlich auch dafür, dass ich immer so, dass ich weitermache, dass ich selbstbewusst bin, dass ich vielleicht auch Träume habe, dass ich Menschen habe, die mir die Geschichten erzählen, die ich selber erleben möchte. Gibt es bei dir auch so Künstler in der Jugend, im jungen Heranwachsen, im Schritt Richtung Berufsleben, die dich immer begleitet haben? Also Wu-Tang Clan ist der Beginn, aber was kam danach? Du hast ja nicht nur dieses eine Tape gehört.
Nein, aber das war einfach hoch, runter, links, rechts. Das war die Basis, komischerweise, muss ich sagen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich immer eine Verbindung, also keine Verbindung, aber ich habe immer mir alles angehört, durchgelesen, angeschaut, was es über Tupac Shakur gab.
Okay, ja.
Der hat auch irgendwie wahnsinnig viele Menschen gecatcht und komischerweise, natürlich sind viele gekommen, gegangen, aber auch als er dann gegangen ist, dachte ich so, oh, dass es einen berührt. Das heißt ja wirklich, dass man das mitgelebt hat und miterlebt hat. Und das war, ja, finde ich, auch einer der besonderen Künstler. Der hatte einfach nochmal so eine ganz andere Version für mich. Und auch nach wie vor heute noch, muss ich sagen, war das einer der sehr wegweisenden Menschen in der Kultur, die nicht nur Musik gemacht haben, sondern auch wirklich als Künstler, als Kopf einer ganzen Generation ganz viele Dinge bewegt haben, sehr mutig war, außergewöhnlich und wirklich eine ganz andere Leuchtkraft hatte wie so viele andere Künstler für mich.
Ja, hey, ich meine, das ist total faszinierend. 96 gestorben, 2024 immer noch in aller Munde.
Krass, und auf allen T-Shirts, bei allen Teenagern, wenn du jetzt einfach rumläufst und guckst, dass der wirklich immer noch so da ist, das finde ich krass.
Und inhaltlich ja schon auch Songs gemacht, die immer erschreckenderweise auch heute noch genauso funktionieren. Eben, und auch als Songs, aber heute auch noch sehr gut klingen, was ich nach wie vor auch ziemlich faszinierend finde. Ja, aber das ist alles Ami-Rap. Und dann lassen wir mal reinspringen in
nach Deutschland.
Ja, Gülcan fängt an, also ich mach das mir direkt so, Gülcan fängt an, einen Job zu machen und macht bei einem Musikfernsehsender ihren Job. Dann ist ja Rap relativ schnell auch mal Thema geworden, ne? Oder wie war das?
Also wir wurden ja tatsächlich auch so ein bisschen was ist der Typ eingeteilt, ne? Und ich hatte da leider in der Viva-Zeit nie die Berührungspunkte.
Ach, wirklich?
Mit Rap, Hip-Hop, R&B, weil das der Sender bei mir nicht gesehen hat. Da muss ich schon sagen, das war natürlich letztendlich auch ein Wirtschaftsunternehmen. Da wurde jetzt nicht auf private Wünsche und auf das private musikalische Wohlbefinden komplett geachtet, sondern es hieß dann, okay, du bist Typ. Ich war einfach Typ Popkultur. Ich war so Popkultur wie Viva, wie das Zeichen von Viva war Gülcan genauso Pop. Und da gab es eigentlich nichts drumherum. Und deswegen habe ich zu meiner aktiven Fernsehzeit mit dem Thema so wenig zu tun gehabt, dass ich, natürlich, das ist absolut schade, aber ich habe dann wiederum, muss ich sagen, fand ich ganz schön, andere Dinge für mich entdecken können. Andere Musik, andere Richtungen, die mich auch gecatcht haben. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich wirklich jemand bin, der tatsächlich doch im Herzen auch Pop ist, der für alles offen ist und einfach so diesen Vibe am liebsten spüren möchte. Und wenn ich meine Playlisten angucke, da ist wirklich einfach alles drin. Von 25 Jahre alte Rap-Songs, die mich catchen, bis über Britney Spears, bis hin zu Deutschrap, bis hin zu House und Funk, alles.
Aber war das schade, traurig, dass du, ich meine, da kommt ja auch der Hype, ne? Du wirst dann ja als Gülcan auch Deutschrap-Fan gewesen sein, oder?
Oh, ich traue mich das fast gar nicht zu sagen, aber mich haben nicht so viele Deutsch-Rapper gecatcht. Vielleicht, weil es in der Jugend mit so viel amerikanischer Musik angefangen hat und das so tief in einem verankert war, dass das einfach diese Euphorie in mir immer ausgelöst hat. Und das hat dann, weil Deutschrap einfach jahrelang nie stattgefunden hat, bis ich dann erwachsen war, dann habe ich mir tatsächlich immer mal gerne auch Fanta 4 gehört, auch wenn, ich weiß nicht, ob das jetzt da so reinpasst, aber ich habe mich damit immer ganz wohl gefühlt und fand das immer ganz nice, obwohl es sehr in Richtung Pop geht natürlich. Ich habe aber nie so richtig den Zugang zu Deutschrap gefunden. Also wer finde ich einfach da trotzdem immer herausragend und super, weil ich finde, ich kann das trotzdem dann auch objektiv beurteilen, auch wenn ich subjektiv da nie so krass mein Herz für verloren habe, leider. Aber was die absoluten Beginner gemacht haben von Anfang an bis heute, ist für mich auch einfach herausragend. Nicht nur, weil sie aus Hamburg kommen, ne? Wahrscheinlich schlägt jetzt dein Herz auch, aber das ist so von den alten Jungs, sage ich mal, die das perfekt gemacht haben. Perfekt optisch, inhaltlich und auch von ihrem Charakter wiedergegeben haben, finde ich, kommt lange nichts an die absoluten Beginner ran. Und in der heutigen Welt würde ich, wenn ich mir einen aussuchen müsste, wo ich sage, boah, der macht das toll, würde ich Crow.
Spannend. Aber man, also hast du und das ist ja etwas, was dann so dieser eine nächste Schritt ist, den man in Anführungsstrichen bereit sein muss zu gehen.
Ja.
Hast du viel versucht, mitzubekommen von dem, was Deutschrap oder S-Rap-mäßig passiert ist? Also ja, hast total. Du gedickt, warst du nerdig, hast du alle möglichen Sachen dir angehört? Oder also kennst du sie alle oder ist es dann bei ein paar Highlights und ein paar Lieblingen geblieben? Wie würdest du es beschreiben?
Also, das würde ich so beschreiben, dass man zu der Zeit, oder ich wollte einfach alles wissen, alles lesen, alles finden. Ich war immer sehr neugierig. Es war nur wahnsinnig schwer, Informationen zu finden und zu bekommen. Also die Infos, die ich immer zu der Zeit hatte und die ich dann auch wirklich ernst genommen habe, kamen von den Freunden. Ich weiß nicht genau, wo die das dann wirklich so her hatten, aber die konnten dann über das Album erzählen, wann es wo aufgenommen wurde.
Die echten Nerds.
Das waren die echten Nerds und das waren meine Freunde. Das färbt natürlich absolut ab. Aber ich hatte tatsächlich selber gar nicht so den Plan, woher dieser Zugang kommt, woher diese ganzen Infos kommen. Es war natürlich eine Mischung aus Magazin. Es war aber auch wirklich in klassische Plattenläden oder CD- und Musikkassettenläden gehen und dort mit dem Verkäufer und mit den Leuten sprechen. So kamen auch ganz viele Infos einfach zu uns rüber. Aber ich hatte tatsächlich gute Freunde, die einfach so ein bisschen dann auch so geschehen, also wenn wir dann zusammen saßen und nach der Schule dann einfach miteinander so rumgehangen haben, dann hat einer über das Album erzählt, der andere hat über den Künstler berichtet und man hat einfach so denen, die Ahnung hatten, so zugehört und hat auch gar nichts hinterfragt. Es war einfach, ja, so ist es. Es ist in Stein gemeißelt. Das hat der Arnie gesagt und das hat jetzt Sven gesagt und das ist so.
Hast du denn irgendwie im beruflichen Umfeld, aber zumindest zum, also wenn du selber auch in den Sendungen, ja, gar nicht so viel damit zu tun hattest, aber drumherum dann so Einschläge mitbekommen? Denn das ist ja so in den 2000ern mit Berliner Straßenrap, der immer härter wird, die ersten Aufschläge, die da kommen, die Popstars kommen von der anderen Seite, die Charts werden nicht von Rap übernommen, aber auf jeden Fall aber jeder kennt die dann.
Ja. Das hat natürlich, das war auch bei Viva so ein ganz, ganz großer Mega-Hype. Ich muss sagen, der größte Hype und das größte Interesse und ob Publikum oder Quoten oder um alles, was es da ging, gab es um Sido herum. Als Sido da war, als Sido der Weihnachtsmann war, auf einmal war da so, was ist denn das? Was ist denn hier los? Was ist denn hier passiert im Block? Und ich meine, Sido war ja schon lange, lange vorher da und hat im Untergrund viel gemacht und viele kannten ihn natürlich und gerade Berlin, da war er auf jeden Fall bekannt. Aber so über Berlins Mauern hinaus nach, also in ganz Deutschland und das so auf einen Schlag, glaube ich, war schon Sido auf jeden Fall der das so krass aufs Parkett gelegt hat wie kein anderer. Weil alles war sehr ungewöhnlich, wie er das gemacht hat und noch natürlich auch seine Marketing-Idee mit der Maske. Auch das perfekt überlegt, so aufzutreten. Es war einfach, es war neu, es war krass, es war gruselig, es war anders, es war Sido, ja. Und alle wollten es gut finden. Auch wenn die Leute die Musik vielleicht gar nicht mochten, wollten die einfach auf die Konzerte. Ich glaube auch, dass Sido in den ersten Jahren riesen, riesen, riesen Konzerte geben konnte. Und das ist ja auch verrückt. Er ist ja heute da. Er ist heute noch da. Und ich glaube, er kann. Ich weiß nicht, ob er jetzt das Olympiastadion da direkt voll bekommt, aber ich glaube, Sido bekommt richtig große Hallen immer noch voll.
Ja, vor allen Dingen ist er faszinierend. Er macht ja mittlerweile so Weihnachtskonzerte und davon paart er jetzt, glaube ich, für 2024 7, 8 Mal hintereinander die gleiche Halle. Ja, krass, und jedes oder? Mal ist ausverkauft. Also,
das denkt er wahrscheinlich auch. Also der denkt auch wahrscheinlich, das kann doch nicht wahr sein, dass die Leute mich immer noch lieben, dass die Leute immer noch die Musik hören. Es ist schon unglaublich, so über 2 Dekaden einfach mal so erfolgreich zu bleiben.
Ja,
100, Ups and Downs, normal. Das ist ja ganz normales Leben.
Hundertprozentig. Du, sag mal, wenn man so teilt von dem popkulturellen, von der popkulturellen Idee eines Fernsehsenders ist, ne, und man selber der Star ist und da überall gesehen wird, hast du trotzdem auch mal so Star-Momente gehabt mit Rap? Also hast du irgendwann mal jemanden treffen können oder irgendeinen besonderen Moment gehabt, wo du selber starstruck warst, wo du gedacht hast, krass, die kleine Gülşen freut sich gerade wirklich darüber, jetzt hier in dieser Situation zu sein?
Boah, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sagen kann, weil der heutzutage so kontrovers ist und so schlimme Sachen gesagt und gemacht hat, die ich auch ganz schlimm finde. Aber das ist, keine Ahnung, ich war vor 15 Jahren hatte ich ein Interview mit Kanye West.
Ja.
Und ich, also wirklich, das bitte ganz groß betonen, musikalisch ist der ja schon ein Genie.
Ja. Also da kann ich dich auch gleich
mit. Da kann man ja nichts anderes sagen.
Nein, also
menschlich und alles andere ist ja so abgedriftet, als das auch mit den Schuhen passiert ist von einem Jahr mit den Yeezys. Ich so, wie kann man sich dann, also als Geschäftsmann, als Vater, als Mensch, alles, das, ich kann alles nicht nachvollziehen und verstehen, wie man sich so benehmen kann. Warum? Wie kann man auch so ein, auch das ist jetzt wirklich nicht Musik, aber gerade das Thema mit den Schuhen, das ist doch, davon hätten doch noch, das hätten doch Archäologen in 500 Millionen Jahren ausgebuddelt und gesagt, guck mal, das war der Yeezy damals, der erste. Dieses Vermächtnis so wegzuschmeißen und alles andere, ich weiß gar nicht, was ich dazu alles sagen soll, aber musikalisch war der ja schon auch früher einfach eine absolute Kanone. Also was er gemacht hat, wie er es gemacht hat. Ich finde, früher, muss ich zugeben, ich fand das schon gut damals, aber ich hatte damals das Gefühl, er hatte ja auch keine riesengroße Fangemeinde. Er war damals seiner Zeit voraus. Timing ist ja auch im Leben alles. Und das, was er damals gemacht hat, haben nur ganz wenige verstanden und gut gefunden. Also eine viel, viel kleinere Gruppe wie heute. Und das war so, was macht er da eigentlich? Was ist das für ein Typ? Und da kam in die Sendung, oder das ist vielleicht sogar 20 Jahre her, und hatte einen selbstdesignten Pullover an mit einem Teddybären drauf und hatte in der Sendung, also natürlich hat das früher keinen Sinn gemacht, aber er hat einen Rucksack getragen. Also er hat in dem Interview, hatte er ein, das war aber ein Designstück, ne? Es war einfach nur Style. Und da kam dann rein und hatte sein Teddybär auf dem Bauch und ich war wahrscheinlich happy, aufgeregt, nervös und alles gleichzeitig. Und dann habe ich ihn gefragt, weil er so ein Teddybär da drauf hatte, ob er der Chef der Gummibärenbande ist, diese Zeichentrickserie, ne? Und der Übersetzer hat das ganz komisch übersetzt. Er meinte so, was will die von mir? Er hat das nicht verstanden. Ich wollte witzig sein. Es war der schlimmste, peinlichste, schrecklichste Moment meines Lebens als Fan. Ich so, okay, wenn ich Glück habe, falle ich jetzt einfach tot um. Und wenn ich Pech habe, dann nicht. Und
du hattest Pech.
Ich hatte Pech. Ich so, oh mein Gott, ist das unangenehm. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ich komme hier nicht mehr raus. Es ist eine Live-Sendung. Und er versteht nicht, dass ich witzig sein wollte und ihn gefragt habe, hey, Kanye, bist du von der Gummibärenbande? Und er so, nein. Ich so, okay, dann nicht. Oh Gott, das ist mir heute noch peinlich, merke ich gerade, wenn ich darüber nachdenke. Es war so, es war wie wenn die Eltern einen, als wenn man so 10, 11, 12 ist und die Eltern holen einen von der Schule mit Küsschen ab. Auch da denkt man ja, ach, jetzt doch nicht.
So, also das Schöne ist bei Kanye, kann man ja schon mal sagen, ja, du hast vollkommen recht und da gibt es genügend Dinge, worüber man den Kopf schütteln kann und wo, aber ich glaube, es gehört ein bisschen zu dem Wahnsinn und zu dem Genie dazu, was da nun mal einfach vorhanden ist, zweifelsohne. Und dann driftet man irgendwann ab und verliert sich vielleicht auch.
Genau.
Dieser Größenwahn, der war aber schon früher da, denn es gibt auch zu den ähnlichen Zeiten, die du beschreibst, auch mal einen Backspin-Redakteur, der mal nach dem 808 and Heartbreak-Album ein Interview mit ihm gemacht hat und gefragt hat, ob das Album eine Persiflage ist.
Ja.
Er ist aufgestanden, gegangen, hat nicht beantwortet, ist gegangen und hat abends gab es so, und das war so ein Corporate-Event in so einer Halle, so mit ganz vielen Leuten, alle nur geladen, hat er sich eine halbe Stunde lang über diesen Journalisten aufgeregt, der es gewagt hat, ihm diese Frage zu stellen.
Ja, Wahnsinn, ne? Der ist so ist er wirklich gewesen. Oder ist er nach wie vor?
Ist er, glaube ich, nach wie vor. Insofern, aber, und ich muss dir auch ehrlich sagen, das ist ja schon auch oberstes Regal der Superstars, die man so auf der Welt treffen kann, ne?
Also, ja, du hast recht. Und das ist ja auch total lustig. Das war uns bei Viva, wenn man nicht gerade Fangirl ist und eine total unangebrachte, unwitzige Frage stellt, ist uns das alles gar nicht aufgefallen, dass Kanye rausgegangen ist. In der nächsten Minute ist Beyoncé zum Interview gekommen, dann ist Britney gegangen und dann kamen noch die Backstreet Boys.
Ja.
Ich habe ja zu der Zeit, auch das hat man heutzutage, gibt sowas nicht, ich habe aber jeden Tag 3 Stunden live moderiert, von 15 bis 18 Uhr, interaktiv hieß die Sendung und die war täglich von Montag bis Freitag 3 Stunden live und da musste man quasi die Sendung voll bekommen und Viva war nun mal, und Deutschland, das weißt du ja auch, für alle Künstler sowieso, aber auch für alle internationalen Künstler war Deutschland immer ein sehr wichtiger Musikmarkt, weil die Fans unheimlich treu sind und echt viele CDs und so weiter oder MCs damals oder Platten auf jeden Fall immer sehr viel konsumiert haben, haben sich auch die amerikanischen Künstler immer den deutschen Markt sehr zu Herzen und sehr ernst genommen. Und Ja, und Viva hat einfach jeden eingeladen, der gerade im Lande war oder kommen konnte. Das war überhaupt kein Problem. Und das war wirklich einfach, das hast du schön gesagt, das war wirklich oberstes Regal der Musikliga. Und wir haben einfach mit denen ganz normal die Interviews geführt. Und dann kam der Lionel Richie und dann ist ja alles klar, okay. Das waren wirklich, ja, und heute noch riesengroße Superstars.
Ja, also ist krass, krass, muss man aber wirklich sagen. Ja, also auch wenn man nochmal ein bisschen retrospektiv ist, ja, das habe ich auch noch manchmal, wenn ich mir so auch alte Bilder davon angucke.
Die Interviews, auch so, auch, ne, die man alle da hatte in den Magazinen, wer da alles durchgelaufen ist. Eigentlich kann man das kurz fassen und sagen, jeder.
Ja, genau. So, und also da gab's auch ein Jay-Z-Interview für die Backspin irgendwann. Das ist heute halt.
Hast du das gemacht?
Nein, das ist heute halt unvorstellbar. Davon ist man sehr, sehr weit entfernt, dass man da hinkommt, weil sich dieses, ich glaube, auch die Nähe zwischen diesen Formaten und den Künstlern ja schon ein kleines bisschen verändert hat. So, da hast du ein sehr, sehr schönes Momentum gehabt, in dem du mitgelebt hast. Hast du denn aber, um wieder zu meinem Format zurückzukommen, in der Zeit hatte ich da Rap-Musik auch also ein bisschen verloren? Hast du privat immer gehört? Oder bist du so ein bisschen raus gewesen?
Ich bin gar nicht nur ein bisschen raus gewesen, weil ich denke jetzt darüber nach, was habe ich zu der Zeit gehört, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, weil ich hatte keine Freizeit, ich hatte auch kein Privatleben, so 5, 6, 7 Jahre, aber das hatte keiner von uns, weil wir wirklich viel gearbeitet haben. Wir waren morgens im Sender und abends zu Hause, wir waren 12 Stunden im Sender und haben nebenbei noch andere Sendungen gemacht für andere Sender. Also keiner hatte Privatzeit und das geht ja heutzutage auch gar nicht mehr, aber da wurde nicht auf die Uhr geguckt, oh, ich habe Feierabend, die Arbeit wurde erledigt und dann sind wir nach Hause gegangen. Und zu der Zeit habe ich wirklich, ich war da komplett auf der Popwelle. An ein Album kann ich mich sehr gut erinnern. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht irgendwie, ob du das piepen wirst oder nicht, musst du wissen. Das war Britney Spears mit Toxic. Mhm. Das lief rauf und runter und rauf und runter. Ich weiß zu der Zeit ganz genau, man hat ja so Phasen, an die man sich sehr gut erinnern kann und Phasen, die einfach komplett gelöscht oder verschwommen sind. Ich kann auch nicht sagen, woran das liegt, aber ich kann mich sehr gut an die Musik erinnern und das war wirklich Pop ohne Ende. Ich habe die Pop-Ikone der Zeit einfach rauf und runter gehört und habe da die Musik auch geliebt, die ich gehört habe von Britney Spears zu der Zeit.
Ich überlege gerade, deswegen, ich recherchiere nebenbei gerade, ob.
In welchem Jahr das, ne?
Naja, vor allen Dingen, weil ich eigentlich vom Sound her der Meinung bin, dass da auch schon Hip-Hop-Produzenten mit dabei gewesen sind. Aber ich glaube, es war noch nicht.
Sie hat doch mal mit Pharrell total viel zusammengearbeitet.
Ja, genau, aber ich glaube, das war noch nicht da.
Nee, das kam, glaube ich, ein bisschen später. Die Musik mochte ich aber auch sehr gerne, die, wo Pharrell seine Finger im Spiel hatte bei Britney, die war auch, ich meine, alles, auch wenn man jetzt jemanden erwähnen will, der auch einfach ein Genie ist, ist für mich auch Pharrell Williams ein Genie. Ja. Und du hast eben Jay-Z genannt. Natürlich ist er ist einfach der größte und krasseste Superstar, weil er sich auch einfach so ein Imperium aufgebaut hat, aber auch musikalisch konnte er schon immer richtig, richtig viel. Und vielleicht noch einen von den Alten zu erwähnen, finde ich, ist Dr. Dre. Der war einfach wow.
Ohne Frage. Und was ich daran mag, ist,
wir kommen witzig, ja dass wir so einen gleichen Geschmack haben, wir beide. Wir, wenn ich in Hamburg bin, melde ich mich und dann gehen wir mal weg. Nimmt unsere Mamis und Papis, also jeder nimmt seinen Schatzi noch mit und dann voll uncool, aber egal.
Ja, es könnte auf jeden Fall, wir brauchen so eine gute Party, wo auf jeden Fall auch dieser Sound gespielt wird.
Genau, genau.
Aber die gibt es ja immer wieder und das ist das Schöne, weil alles, was du beschreibst, sind ja so auch so wirklich klassisch gesehen Evergreens, die nicht aufhören. Und das ist aber auch das Gold dieser Zeit. Hast du denn, du hast ja gesagt, dass du dich verloren, hast du heute noch Interesse an neuer Musik aus der Rap-Welt? Oder ist das eher zufällig, dass Musik dir mal so zu, also suchst du noch nach Rap oder kommt Sven eher zufällig?
Ich bin tatsächlich, merke ich selber so immer phasenweise in verschiedenen Genren unterwegs und wenn ich ganz ehrlich bin, läuft bei mir also so meine Punkt-Punkt-Punkt-Liste bei Punkt-Punkt-Punkt und da
hier kannst du alles sagen, ist okay.
Hier darf man, also ich habe eigentlich, ich gucke immer gerne bei Spotify und lass mich da so inspirieren, was gibt's alles und was hört sich cool an und was höre ich gerne. Und das ist jetzt wirklich so eine große Mischung aus House und Funk, so funky House würde ich es nennen. Mhm. Das ist das, was ich sehr, sehr gerne höre. Es ist irgendwie gute Laune, du kannst gut tanzen. Das sind aber auch ganz oft alte, richtig alte Songs. Ich habe so eine Version von Black Magic Woman gestern gehört. Ich so, wow, das haben die aber gut gemacht, obwohl ich eigentlich immer ein Fan bin. Nichts kommt an das gute Original ran, aber manchmal sind so Uploads oder so neue frische Versionen sind schon manchmal ganz gut gemacht, muss ich zugeben. Und das ist das, was ich heutzutage sehr gerne höre, vielleicht auch, weil ich Mama bin. Ich kann das gar nicht sagen, weil man mit einem Kind auch gerne irgendwie so ein bisschen albern ist und tanzt und irgendwie gar nicht so so eine andere Atmosphäre reinbringt. Aber ich habe es nicht verloren, ich habe es in meinem Herzen und ich werde auch wieder irgendwann so, wenn man so zu sich selber zurückkommt und mit sich selber sich beschäftigt, dann kommt man zu diesen wie alten Wurzeln, dann kommt man zu den Sachen, wo man sagt, boah, war das geil, boah, war das, das war krass. Und das habe ich gerade nicht, weil ich irgendwie jetzt gerade nicht nur so für, also eigentlich fast gar nicht für mich lebe, sondern wenn man so ein kleines Kind hat, hat man so eine andere Lebensphase, muss ich sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob du Kinder hast oder wie viele, aber wenn die so, ja, 1, 2 sind, dann ist alles so, dann bist du einfach, ich habe mich letztens Entertainer, Koch und Fahrer genannt. Ich bin eigentlich gar nichts anderes so. Und ich bin, ja klar, ich bin Güljan, die Hülle ist da, ne? Aber ich bin gar nicht so mit mir beschäftigt gerade.
Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz entscheidende andere Lebensphase, weil man merkt, dass der Mittelpunkt ein anderer ist und nicht mal man
total
selber.
Überhaupt
und dann,
nicht, ja.
Und dann rückt auch Musik natürlich voll in den Hintergrund.
Ja,
was
komisch.
Vollkommen, aber ich glaube, das gehört automatisch dazu. Und wir beide sind ja dann auch durch goldene Zeiten gegangen, von denen man auch sehr stolz immer noch heute zeigen kann, weil die neuen Generationen sich immer wieder darauf berufen.
Vom Style her, von der Musik her, von so vielen Themen. Es ist verrückt zu sehen, dass richtig guter Rap, gute alte Hip-Hop-Musik, R&B ist heute noch so präsent. Das wundert mich selber manchmal, ne? Ob es jetzt eine neue Version ist oder die Originale und die Jugend das so feiert, das ist schön zu sehen, weil es ist einfach, es hat nämlich eine Bedeutung, es hat immer eine Message gehabt, es war immer eine Idee dahinter. Es waren echt auch immer sehr geniale, kluge Köpfe, die diese Musik gemacht haben. Und daher alles, was so einen tollen Wert hat, bleibt immer im Leben bestehen.
Ich will zum Ende noch mal einmal ganz schnell pathetisch werden. Würdest du sagen, was ist das Größte, was Rapmusik dir geschenkt hat?
Ich musste jetzt irgendwie an Stolz denken. Ich weiß gar nicht, warum.
Ja. Stolz. Kann es sein. Kann ehrlicherweise so, dass ich sehe mir den Stolz, mit dem du ins Studio gehst, dass ich mal ins Casting und ich übernehme den Bums jetzt hier und dann moderiere ich euch jetzt hier Viva weg. Aber ja, wahrscheinlich genau das. Und gibt es einen Wunsch, den dir Rap noch erfüllen kann? Den dir diese Musik, vielleicht auch diese Kultur dahinter noch erfüllen kann? Hast du da irgendwas oder bist du wunschlos glücklich?
Ich bin so gepolt, dass ich sage, ich bin happy mit dem, was gerade ist. Und ich versuche nicht nach anderem zu streben, also oder nach mehr oder ich brauche noch dies, ich muss noch das erleben und das noch sehen oder das und jenes. Es hat sich sehr, sehr viel geändert, muss ich sagen, seitdem ich Mama bin. Seitdem bin ich irgendwie so, ich bin echt da, wo ich sage, ich wünsche mir nur, dass mein Kind glücklich und gesund ist. Das hört sich so unheimlich normal an, aber ich wünsche mir wirklich für mich oder irgendwas anderes noch on top nichts.
Kannst du mir nochmal zusammenfassen, warum du keine Rapperin geworden bist?
Ich bin keine Rapperin geworden, weil ich in meinem Herzen irgendwie immer Beamtin war, glaube ich, weil ich gesagt habe, nein, ich muss hier Abitur machen und gute Noten mit nach Hause bringen und ich werde BWL studieren. Ich habe ja alles auch gemacht. Ich habe ja am Ende noch, also ich habe ein halbes Jahr Jura studiert, das war nichts für mich. Und BWL wollte ich immer studieren und am Ende habe ich Ökotrophologie studiert, das ist was ganz anderes. Aber letztendlich, glaube ich, bin ich im Herzen echt eine Beamtin.
Wir fassen noch mal ganz kurz zusammen, was wir gelernt haben heute. Das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung gekommen bist du?
Mit dem Wu-Tang Clan ungefähr so 12, 13.
Und ist das dann auch dein erster Lieblingsrapper oder wäre es dein erster Lieblingsrapper gewesen?
Ich würde sagen, trotzdem war mein erster Lieblingsrapper und der Rapper, den ich so dann vielleicht so auf den Podest gestellt habe, Tupac Shakur.
Das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte.
Oh, hieß das damals Cream vom Wu-Tang Clan?
Das Album selber ist 36 Chambers.
Genau, 36 Chambers. Das finde ich, vielleicht weil es einfach so mein Einstieg war, das erste und so groß im Herzen, würde ich sagen, das.
Ist ein guter Klassiker, den jeder mal gehört haben sollte, der nicht kennt. Da bin ich bei dir.
Ja.
Und der Rapper, dem jeder mal genau zugehört haben sollte. Die Antwort kann ich mir selber geben. Ist wahrscheinlich auch Tupac.
Ja, finde ich schon.
Ja. Welchen Song kannst du noch in 30 Jahren auswendig?
Auswendig? Oh, ich glaube wirklich Aliens von Outkast.
Stark. Ich würde es jetzt prüfen wollen, aber machen wir nicht. Zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal zusammenarbeiten sollten. Ein Traumfeature, das du dir zusammenstellen kannst.
Ein Traumfeature? Oh mein Gott. Ich habe darüber noch nicht nachgedacht. Ich muss nachdenken. Vielleicht auch einfach irgendwas, was es nicht mehr gibt und was man... Tupac Shakur und Shireen David.
Oha. Oh. Die KI lässt grüßen.
Alles ist possible.
Ja, the greatest of all time, the GOAT.
Dr. Dre? Ja.
Wie würdest du deinen Beziehungsstatus zu Rap beschreiben?
Verliebt.
Und wie viel Rap bist du auf einer 10er-Skala?
Früher waren es 12, jetzt im Moment ist es eine 5, aber ich komme auch wieder auf eine 10.
Das nehme ich genau so.
Jo.
Jetzt brauche ich noch 3 Songs von dir für die Playlist.
Ich nehme als erstes nämlich Outkast mit Aliens. Das ist so mein Evergreen. Dann muss ich was von Wu-Tang Clan nehmen. Dann nehme ich Gravel Pit. Das war ein bisschen neuer, aber das fand ich irgendwie, muss ich sagen, das war immer gut. Immer, es war, ich glaube, das war sogar die Titelmusik von den Flintstones oder so, ne?
Das Video nachempfinden von den Flintstones, aber ja.
Ja, genau. Und dann Nummer 3. Was nehme ich? Oh, ich nehme noch was Altes von den Black Eyed Peas. Joints and Jam.
Mit dem hast du mich jetzt.
Das ist geil. Oder warte mal, soll ich das vor Aliens? Das ist toll, ne? Das ist so.
Ja,
toll.
Weißt du was? Ich rede hier ja gerade mit der Popwelt Gülcan, mit der, die dann den Mainstream, die erzählt mir Black Eyed Peas, das Album, bevor Fergie da war. Dafür kriegst du den von mir.
Oh, toll, danke.
Dieses großes Herz, ich sage vielen Dank, den möchte ich da drin haben. Ich freue mich, dass du hier gewesen bist. Es war ein Fest, Gülcan, danke.
Ich danke dir, das kann ich nur zurückgeben.
Und wir beide sehen uns auf einer Party in Hamburg und ihr da draußen hört uns bei der nächsten Folge von Was ist Rap für dich? Bis dann, tschüss.